Lieben, als Gemeinde kommen wir zusammen, um unseren Gott kollektiv anzubeten. Während wir das in der Woche in den meisten Fällen und zu den meisten Situationen individuell tun, an dem Ort, wo wir sind, beten wir ihn an. Wir haben das gerade gelernt, wir tun alles zur Ehre des Gottes und nicht dem Menschen. Wir wollen nicht Menschen gefallen, sondern Gott. Jetzt kommen wir als Gemeinde zusammen und beten Gott kollektiv an, zusammen, als eine Gemeinde. Gott hat uns zusammengestellt. Gott hat Wohlgefallen daran, wenn seine Kinder zusammenkommen, um ihn anzubeten. Und wir hören bei der Anbetung aufmerksam auf sein Wort und wachsen dabei nicht nur gemeinsam, sondern auch individuell in der Kenntnis Gottes und seines Willens. Wir wachsen dadurch. Wir stellen das nicht immer gleich fest, aber wir gehen manchmal mit einem Aha-Effekt nach Hause oder wir werden angesprochen, wir werden überführt, wir korrigieren irgendwas in unserem Leben und das ist geistliches Wachstum. Als Gläubige fürchten wir Gott, denn wer sich mit Gott beschäftigt und wer ihn kennt, der sieht mehr und mehr, dass er und nur allein er in diesem Leben zu fürchten ist. Es ist, wie Salomo sagt in Sprüche 1, Vers 7, des Herrn Furcht ist Anfang der Erkenntnis. Wenn du Gott fürchtest, dann beginnst du zu verstehen, wer Gott ist und du wächst in der Erkenntnis seiner Person und seines Willens. Um also geistlich wachsen zu können, widmen wir uns dem Wort Gottes. Und dabei gehen wir immer wieder auch zu den Psalmen, die zum Wort Gottes gehören. Leider aber werden die Psalmen zu häufig nur als eine Art oberflächliche Quelle der Erfahrung und Erbauung gesehen und dabei fälschlich behandelt. Am Morgen in der stillen Zeit oder in christlichen Bibelstunden suchen viele darin nur eine einfache, schnelle Ermutigung, eine Erbauung, die dann gegebenenfalls auch nur aus einem Vers besteht, den man dann auch oft ohne Zusammenhang betrachtet. Man hängt sich an eine Wahrheit. Oh, mir ging das oft so, dass ich morgens meine Bibel aufgeschlagen habe und gesagt, oh ja, dieser Vers, der bedeutet mir das. Nun, das ist nicht grundsätzlich verkehrt. Aber wenn man davon lebt, und davon leben viele Christen, ohne ein Bewusstsein zu haben, dass sie an geistlicher Unterernährung leben, das ist ein großes Problem. Stell dir vor, du pickst immer nur das vom Essen herunter, was obendrauf ist. Und du kommst gar nicht zum Fleisch. Das wäre schlimm. Ja, du hast immer nur die Soße abgeleckt. Ja, die Soße schmeckt gut und zu der eigentlichen Nahrung kommst du nicht. Nein, das kann nicht so sein. Aber so leben viele Christen. Die Intention der Psalm ist eine andere. Sie möchte, der Psalmist und die Psalmisten und letztlich Gott möchte, dass wir in die Tiefe gehen. Sie möchte mehr als nur einen erbaulichen Kick geben. Die Psalmen sind Liedtexte und Gebete, die ein tiefes theologisches Verständnis erfordern und uns zur Anbetung und Verehrung und Gottesfurcht führen wollen. Und sie haben wider allen Erwartungen mancher Christen auch einen Kontext. Oh, kann das sein? Ja, so ist es. Sie sind nicht willkürlich angeordnete Verse, die man als eine Art Orakel benutzen soll. Ein Vers, oh, gib mir einen Vers und dann gehe ich mit diesem Vers durch den Tag. Was passiert mir? Ah, da steht es ja. Nein, so gehen wir nicht mit dem Wort um. Bitte tut es nicht. Sie sind als Einheiten im Zusammenspiel mit den übrigen Wahrheiten der Schrift, Texte, die unser Leben bestimmen sollen, wichtig. Diese Psalmen sind äußerst wichtig. Sie kennzeichnen, korrigieren und erweitern unser ganzes Denken. Sie drücken sogar unsere Weltanschauung aus. Sie sind Wahrheiten für den Weg, den Gott mit uns gehen will. Und um diese Wahrheiten auszuschöpfen, ist unsere komplette Geisteskraft, unser ganzes Denkvermögen erforderlich. Und das ist in einer Predigt ebenso der Fall. Besonders jetzt, wenn wir uns mit einem Psalm auseinandersetzen. Wenn ihr euren Verstand heute in der Garderobe abgegeben habt, dann geht noch mal raus und holt ihn rein, denn ihr braucht ihn heute. Bitte konzentriert euch auf diese Wahrheiten aus Gottes Wort. Und wenn ihr Gottes Wort dabei habt, dann öffnet die Bibel. Dazu haben wir Bibeln, dass wir die Bibel vor uns öffnen und folgen, was der Prediger sagt in dem Wort Gottes. Bitte konzentriert euch. zur Ehre Gottes. Nun, ich möchte diesen Psalm vorlesen, Psalm 76. Und ich lese nach der Schlachter 2000 vor und werde in meiner Auslegung des Öfteren auch davon abweichen, von dieser Übersetzung. Aber das ist unser Ausgangspunkt, Schlachter 2000, Psalm 76. Dem Vorsänger mit Saitenspiel ein Psalmlied von Asaf. Gott ist in Juda bekannt und sein Name ist groß in Israel. In Salem ist sein Zelt und seine Wohnung in Zion. Dort zerbricht er die Blitze des Bogens, Schild, Schwert und Kriegsgerät. Selah. Glanzvoll bist du, Mächtiger, über den Bergen von Beute. Die Tapferen werden ausgeplündert, sie sinken in ihrem Schlaf und den Kriegsleuten versagen die Hände. Von deinem Schelten, o Gott Jakobs, sinken Ross und Reiter in tiefen Schlaf. Du bist zu fürchten. Und wer kann vor deinem Angesicht bestehen, wenn dein Zorn entbrennt? Wenn du das Urteil vom Himmel erschallen lässt, erschrickt die Erde und hält sich still, wenn Gott sich erhebt zum Gericht, um zu retten alle Elenden im Land. Selah. Denn der Zorn des Menschen muss dich preisen. Mit dem Rest der Zornesflammen gürtest du dich. Leg Gelübde ab und erfüllt sie, Jahwe, unserem Gott, eurem Gott. Von allen Seiten soll man Geschenke bringen, dem Furchtgebietenden. Er schneidet den Mut der Fürsten und ist furchtbar gegen die Könige auf Erden. Soweit der Text. In diesem Psalm heißt es gleich in Vers 1, dem Vorsänger mit Saitenspiel, einem Psalmlied von Asaf. Nun, dieser Psalm ist einem Vorsänger, einem Chordirektor der Israeliten anvertraut, der die Leitung für das gemeinschaftliche Singen übernahm. Diese Psalmlieder wurden zwar zu unterschiedlichen Anlässen gesungen, aber immer in der Begegnung mit Gott oder oft bei der Darbringung bestimmter Opfer zur Ehre seines heiligen Namens dargebracht. Ich habe mir beim letzten Mal versucht vorzustellen, wo singen denn eigentlich oder wo hat dieser Chor gesungen? Und ich gehe darauf nachher oder später noch darauf ein, wo das geschieht. Aber diese Lieder sind geschrieben zur Ehre Gottes. Und wir gleichzeitig waren sie ein didaktisches Mittel, ein Lehrmittel, so wie heute das Singen in unseren Gottesdiensten ebenfalls ein Weg der Belehrung ist für euch. Wir singen wohl zur Ehre Gottes, aber werden durch Liedtexte belehrt. Und das ist sehr einprägsam, weil sie mit einer Melodie verbunden sind. Und dieses Singen sollte vom Saitenspiel begleitet werden. Und ich hatte schon erwähnt, auch bei dem letzten Psalm davon gesprochen, die Zither, die Harfe und die Laute boten diese Art an, in der dieser Psalm, mit dem dieser Psalm gesungen werden sollte. Ein Mismor ist es, ein Psalm, also ein Lied, und zwar von Asaf. Und mit diesem Hinweis erhalten wir keine Nebensächlichkeiten. Wir denken, ja, okay, die Überschrift, die ist sowieso manchmal so in Kursiv gedruckt, das kann ich überspringen. Nein, diese Überschrift ist von großer Bedeutung. Bitte beachtet immer diese Unterschriften oder auch manchmal die Nachschriften in diesem Psalm, die auch manchmal da zum Schluss stehen. Bitte beachtet sie. Wir glauben an die Inspiration dieser Überschriften. Dadurch, dass wir zum Beispiel den Autor kennen, können wir uns besser an die Umstände, den möglichen Hintergrund dieses Liedes, gegebenenfalls auch den historischen Anlass, können wir uns herantasten. Wir können es nicht immer ganz genau sagen, aber wir können uns herantasten. Und so ging es mir genau in dieser Woche. Ich musste mich herantasten. Was ist denn wohl dieser Hintergrund? Und ich war mit Daniel im Gespräch und ich sagte ihm, nee, ich kann das einfach nicht so sehen jetzt und mal sehen, wo ich da ende. Und ich musste immer weiter tasten und forschen, bis ich zu einer Schlussfolgerung kam und sagen konnte, ja, so glaube ich, ist es gemeint. Dieser Hintergrund lässt sich dann auch manches Mal aus dem Inhalt des Psalms erkennen. Und auch da haben wir ein paar Hinweise aus diesem Psalm. Nun, einen genauen historischen Anlass zu ermitteln, ist für diesen Psalm dennoch überhaupt kein einfaches Unterfangen. Und ich bin froh, dass ich hier stehen darf für euch, um euch das aufzuschließen. Und hoffentlich wird es klar. Und dass ihr nicht nach Hause gehen seid, jetzt weiß ich noch weniger als vorher. Nun, das wäre schlecht. Aber lasst uns beginnen, den Text und dessen Botschaft zu untersuchen und zu verstehen. Und das fängt damit an, dass wir uns fragen, wer war Asaf? Nun, wir könnten uns jetzt verrennen. Ich könnte über eine Laute sprechen. Oh, diese mehrseitigen Zupfinstrumente oder eine Harfe. Wie schön golden sie ist und wie wertvoll sie heute sind. Das ist völlig irrelevant. Aber wer ist Asaf? Das ist sehr wichtig. Wir wollen wissen, wer hat hier geschrieben? Welche Person ist das? Nun, der Name wird in der Schrift von mindestens 3 oder 4 verschiedenen Personen getragen. Unser Asaf hier ist ein Levit und wurde für den musikalischen Dienst um die Bundeslade herum berufen. Und besonders, oder genauer gesagt, war er ein begabter Musiker, ein Musikleiter. Ich habe heute gerade gelernt, eine Koryphäe war er. Das kommt aus dem griechischen Koryphäe. Also wir sagen immer, Experte ist eine Bedeutung für Koryphäe. Aber ein Koryphäos war ein Chorführer in alten griechischen Dramen. Aber hier ist eine Koryphäe, ein Chorleiter, der zunächst von David über die obersten Leviten zum Sänger bestimmt wurde, als die Bundeslade aus dem Hause Obed-Edom, hat jetzt erstmal noch nichts mit unserem Brief Obadja zu tun, hier Obed, wisst ihr, Knecht und Edom, oh, hat das was damit zu tun? Nein, da gehen wir nicht drauf ein. Diese Bundeslade kommt von Obed-Edom, dort war sie eine Zeit lang, bevor sie nach Jerusalem kam, bevor sie David nach Jerusalem holen lässt. Und er musste 2 Anläufe nehmen, der erste misslang und es gab Tote, weil man nicht die Anweisung Gottes beachtete. Aber das könnt ihr nachlesen, wie sie nach Jerusalem gebracht wurde in 1. Chronik, Kapitel 15, Vers 16 bis 19. Aber wir nehmen uns jetzt nicht die Zeit, das zu tun. Aber infolge dieses Transportes diente er vor dem König und dann infolge des errichteten Zeltes in Zion, der Davidstadt, diente er dort vor diesem Zelt. Und das war nicht die Stiftshütte. Die Stiftshütte wurde nicht in Zion aufgebaut. Das war ein von David errichtetes Ersatzzelt, ja, das die Bundeslade beherbergt hatte. Nun, der König Saul, der kümmerte sich wenig um diese Dinge. Und die Bundeslade, die Stiftshütte als solche, blieb zurück in Gibeon. In Gibeon, dort waren die Überbleibsel der Stiftshütte. Aber man hatte die Bundeslade aus Silo gestohlen. Die Philister hatten sie gestohlen. Und so kam sie auf Reisen, unabhängig von dem übrigen Zelt der Stiftshütte und den anderen Geräten. Und vielleicht erinnert ihr euch, beim Lesen habt ihr festgestellt, diese Bundeslade kam zu den Philistern und die Philister wurden arg geplagt und sie wollten sie gerne wieder loswerden. Und so kam sie dann über Umwege auch in das Haus des Obed-Edom. David sagte, ich möchte sie in Jerusalem haben. Aber lasst uns festhalten, dieser Mann ist erstmal ein Diener für David. In dem alten Salem, so sagt der Text hier, Salem, das kennen wir nur von Melchisedek, der König von Salem, das ist die Kurzform von Jerusalem, ja, der Stadt des Friedens, da können wir auch Shalom von ableiten, Frieden. Und zwar unter der Anweisung des Königs David diente Asaf. Wir wollen immer noch wissen, wer ist dieser Asaf? Ein Chorleiter. Später als ein älterer Mann setzt er seinen Dienst fort unter der Regentschaft von König Salomo. Und zwar wo? Im Tempel. Denn es gibt einen Umzug aus der kleinen Davidstadt im Süden. Dort, wenn ihr einmal wart, im südlichen Teil des des Jerusalem, des alten Jerusalems, hat David gewohnt. Und von dort aus transportierte Salomo dann die Bundeslade in den Tempel hinein. Und Salomo war selbst jemand, der noch auf den Höhen opferte und räucherte. Und er ging zum Beispiel nach Gibeon und dort stand der Altar. Da stand der eherne Altar, der unter Mose in Moses Zeit gemacht worden ist. Könnt ihr nachlesen, auch in 2. Chronik Kapitel 1, die Verse 1 bis 4, glaube ich, oder 6. Und da steht es, dass dort in Gibeon der Rest dieser Stiftshütte und der Geräte war. Aber lasst uns festhalten, dass Asaf nicht nur ein begabter Sänger oder Musikleiter war. Aufgepasst, er war gleichzeitig ein Seher. Er war ein Seher, beziehungsweise ein Prophet. Früher und zu dieser Zeit, übrigens Obadja, den wir gerade in der Bibelstunde behandeln, ist einer der frühesten Propheten im 9. Jahrhundert. Davor sehen wir keine so namentlichen Propheten, die irgendwie in der Bibel schreiben. Er ist der Erste, der schreibt. Und Asaf ist ein Seher, er ist ein Prophet. Und diese Tatsache wird sogar von Jesus bestätigt. Jesus sagt in Matthäus 13, Vers 35, als dieser von Asaf und als einen Propheten spricht, zitiert er ihn und sagt, dass er ein Prophet ist. Und diese Erkenntnis, ihr Lieben, ist so wertvoll. Wir haben es nicht nur irgendein Musiker zu tun, sondern wir haben es mit einem Propheten zu tun, der auch weissagte. Und das berichtet uns auch das Alte Testament. Unter der Anleitung und in Zusammenarbeit mit dem König David weissagte er, prophezeite er. Diese Erkenntnis hilft uns im Verständnis der Psalmlieder von Asaf. Und er schrieb nicht nur diesen Psalm. Und ihr dürft zu Hause herausfinden, wie viele andere Psalmen er schrieb. Und ihr müsst dafür nicht die Bibel durchlesen. Vielleicht habt ihr eine Konkordanz. Vielleicht habt ihr das eine elektronische Konkordanz. Dann gebt ihr einfach Asaf ein. Manchmal auch Asafs mit einem S hinten dran. Dann findet ihr mehr über Asaf. Asaf preist Gott in diesem Psalm. Und Gott selbst gebraucht diesen Text heute immer noch, um uns zu belehren, uns herauszufordern und zu ermutigen. Und Gott sagt mit diesem Psalm quasi: Erkenne meine Macht, fürchte mich und ehre mich. Und genau deshalb habe ich diesen Psalm auch so betitelt. Erkenne den Mächtigen, fürchte und ehre ihn. Nun schaut bitte auf die Verse 2 bis 4, denn da sehen wir erstens Gottes Bekanntheitsgrad, sein Bekanntheitsgrad. Und ich lese: Gott ist in Juda bekannt, sein Name ist groß in Israel. In Salem ist sein Zelt und seine Wohnung in Zion. Dort zerbricht er die Blitze des Bogens, Schild, Schwert und Kriegsgerät. Selah. Und hier machen wir auch eine Pause. Hier sollten die Musiker offenbar wieder eine Pause machen. Und hier ist es auch gedanklich ein Absatz. Denn alles, was danach kommt, ist eine persönliche Anrede Gottes. Hier wird einfach nur über Gott gesprochen. Hier wird Gott nicht direkt angesprochen. Hier wird von ihm in dritter Person gesprochen. Danach wird er angesprochen. Aber was machte Gott in Juda bekannt? Was machte Jahwe in Israel groß? Nun, die Antwort ist nicht schwer und wird uns in Vers 3 beantwortet. Gott manifestierte dort, und zwar wo? In Salem, das ist Jerusalem, das ist später das ganze Zion, wird nämlich ausgeweitet. Der Begriff Zion war zunächst einmal die Burg Zion, die von David und der von den Jebusitern erobert wurde. Aber dann weitet sich der Begriff aus für ganz Jerusalem und auch den Berg Zion, den Ölberg und die Berge auch manchmal mit einbezogen herum, die um Jerusalem sind. Nun, Gott manifestierte sich dort. Aber warum tat er das? Weil er sich Israel, weil er sich Israels als Eigentumvolk erwählt hatte und weil er den Ort der Anbetung, der Ort, an dem man sich ihm nähern sollte, auf die Stadt Jerusalem verlegte. Und schon im Pentateuch haben wir das gelesen, noch gar nicht so lange her, 5. Mose 16, hat er gesagt, an diesem Ort sollt ihr eure Feste feiern, den Gott wählen wird. Und jetzt wählt er diesen Ort und er sagt, Jerusalem ist dieser Ort. Und es trifft damit ein, dass David diese Stadt erobert. Und David ist derjenige, der sagt, jetzt hole ich die Bundeslade in diese Stadt nach Zion, nach Jerusalem. Und zunächst war Gottes Wohnung eine Zeltwohnung. Sein Wohnort war gewissermaßen eine Hütte. Von dem Heiligtum kam die Bundeslade in die Davidstadt Zion. Also das Heiligtum, die Bundeslade selbst. Ihr habt gesehen, sie war getrennt von der Stiftshütte. Sie kursierte überall rum. Sie wurde geklaut von den Philistern und dann wurde sie zurückgebracht. Sie ging nach Kiriat Jearim. Das ist etwas 14 Kilometer westlich von Jerusalem. Dort lag sie eine Zeit lang bei Obed-Edom. Und ich weiß das nur so genau, weil meine Tochter dort ein Semester studiert hat, in dem sogenannten Yad Hashmona, ganz in der Nähe von Kiriat Jearim. Und von dort lässt er sie holen in seine kleine Stadt, in seine eigene Stadt, die er erobert hat. Von dem Heiligtum kam also nur die Bundeslade dort in die Stadt Davids, bis Salomo den Tempel, die Wohnstätte fertigstellte und die Lade und die Geräte des Heiligtums dort auch einzogen und auch die übrig gebliebenen Dinge holte, so berichtet uns die Schrift. Nun, das war fortan der Ort, an dem man sich dem Schöpfer und alleinigen Gott nahen sollte und konnte. Übrigens, ganz interessanter Gedanke, das dritte Buch, der Psalm, beginnt im Psalm 73, läuft ein gewissermaßen parallel zu dem dritten Buch Mose. Es zeigt uns, wie man sich Gott nahen kann. Und dieses Buch zeigt uns das Heiligtum Gottes. Nun, das ist der Ort, an dem man sich ihm nahen konnte und sollte. Das war der Ort, an dem der Israelit durch die Priester von Jahwe lernte. Nun, ihr wisst, im Heiligtum, da dienten welche Leute? Die Leviten. Und im Allerheiligsten nur der Hohepriester, aber auch die Priester brachten Opfer dar. Das tat nicht jeder Levit. Aber die Priester, die hatten eine zusätzliche Funktion. Und ihr erinnert euch vielleicht noch aus dem Studium, aus dem Buch Maleachi. Ein Priester sollte die Erkenntnis Gottes mitteilen. Er war ein Lehrer, ein Bote Gottes. Und jetzt verstehen wir, warum ist Gott in Israel, in Juda groß? Weil es die Offenbarungsstätte Gottes ist. Dort waren die Priester. Dort konnte man fragen, wie ist Gott? Dort konnte man erfahren, wer Gott ist. Dort erlangte er seinen Bekanntheitsgrad. Wie ihr sicherlich wisst, offenbarte Gott sich in einer Zeltwohnung, die David bereitstellte zunächst, was hier im Hebräischen wörtlich als eine Höhle beschrieben wird. Erstmal Zelt und dann steht da, das stehen zwei Worte, wie ihr seht, einmal Zelt und Wohnung. Und dieses Wort ist das Wort, nicht das gewöhnliche Wort, das eigentlich gebraucht wird, sondern es ist das Wort für einen Bau für ein Tier, eine Höhle. Es ist die Höhle eines Löwen. Das war die Wohnung Gottes unter dieser Zeit. Eine Höhle also in ein typischer Weise, ein Löwe sein, in der ein Löwe seinen Unterschlupf suchen würde. Gott wohnte also dort in Salem, in Zion, einer Stadt, deren Name ursprünglich nur für die von David eroberte Stadt galt, aber im weiteren Verlauf der Geschichte als Jerusalem bekannt ist. Besondere Bekanntheit erlangte Gott auch an diesem Ort, weil Vers 5, da steht was? Schaut mal bitte in Vers 5. Entschuldigung, Vers 4 habe ich mich verschrieben. Vers 4 ist es, da steht dort, schaut mal dort zerbricht er die Blitze des Bogens, Schild, Schwert und Kriegsgerät. Selah. Also erstmal erlangt Gott diesen Bekanntheitsgrad, weil das sein Wohnort ist. Weil er sich in Israel verherrlichen will. Weil er Israel erwählt hat. Und zum Zweiten wohnte er dort und dort konnte man sich ihm nähern. Dort sollte man ihn anbeten. Gott hatte gesagt, da bitte soll ich angebetet werden. Und hier sind die Bedingungen, wie ihr euch mir nahen sollt. Und dafür lesen wir den Pentateuch, lesen wir das Buch 3. Mose, den Levitikus und erkennen, wie man sich Gott und wie die Priester sich ihm nähern konnten. Nun, dort bezieht sich auf diesen Ort, auf diese Wohnung. Dort in Jerusalem, in Salem, in Zion. Dort zerbricht er die Blitze. Und ich möchte euch zur revidierten Elberfelder hinlenken. Die übersetzt diesen das grammatikalisch etwas besser. Da heißt es, dort zerbrach er die Blitze des Bogens. Merkt ihr den Unterschied? Die Schlachter 2000 sagt, dort zerbricht er die Blitze des Bogens. Zerbricht ist ein Durativ, das hält noch an. Er macht es immer noch, er zerbricht immer noch. Aber hier in der Elberfelder ist es richtig übersetzt und in der Grammatik ist es ein Perfekt. Und der sagt, er zerbrach. Es ist eine abgeschlossene Handlung. Es ist etwas, was in der Vergangenheit geschah. Versteht ihr? Er zerbrach dort die Blitze des Bogens. Er zerbrach dort den Schild und Schwert und Krieg, Selah. Aber worauf weist dieser Vers 4 hin? Er zeigt klar durch bildhafte Sprache an, dass Gott an diesem Ort für Frieden sorgte in der Vergangenheit. Nun, jetzt möchte ich euch erklären, wie das möglich sein kann. Erinnern wir uns, wer ist Asaf? Er ist nicht nur ein Lieddichter, er ist auch ein Seher, ein Prophet. Und er prophezeit für eine Zeit, die vor ihm liegt. Ja, er prophezeit nicht als Zeitgenosse Davids von seiner Zeit. Er spricht nicht von seiner Zeit. Denn in seiner Zeit war das nicht eine Gefahr für Jerusalem. Jerusalem war sicher. David machte Jerusalem militärisch sicher. Auch unter Salomo war es sehr sicher. Die Feinde kamen gar nicht so weit. Aber er prophezeit. Er spricht von der Zukunft. Und in dieser Zukunft spricht er auf einmal von der Vergangenheit. Nun, ist das ein bisschen verwirrend für euch? In diesem Lied, dieser Prophetie, sehen wir, wie Gott dafür sorgte, dass keine kriegerischen Pfeile dieser Stadt erreichen sollten. Denn bevor diese blitzartigen Geschosse in die Stadt Davids kommen sollten, zerbrach Gott sie in diesem Bild einschließlich Schild und Schwert und den Krieg oder Kriegsgeräte, wie die Schlachter es sagt. Nochmals, vielleicht seid ihr damit vertraut und das seid ihr mit Sicherheit. Jesaja prophezeit 700 Jahre vorher, bevor der Messias kommt. Wo gehen wir hin? Welchen Text lesen wir allzu gern? Das Knechtslied, Jesaja 52, am Ende 53, spricht davon. Er nahm unsere Schuld auf sich. Was ist das? Zukunft? Nein. Vergangenheit. Jesaja prophezeit etwas, was in der Zukunft geschieht. Und der Text sagt, er nahm unsere Schuld auf sich. Er weist auf etwas zurück. Nämlich dieses Knechtslied wird eines Tages von den Juden, von den erlösten Juden gesungen werden, wenn sie zurückblicken, was sie mit ihrem Messias, mit dem Gesalbten getan haben. Das ist die Prophetie. Hier ist die Prophetie des Asaf. Er prophezeit in einer Zeit, in der Jerusalem unter Bedrängnis kommt. Seht ihr? Und Leute werden das in der Zukunft noch lesen. Und die Juden lesen das immer noch. Und sie gucken hinein und sie erinnern sich, wisst ihr was, in dieser Zeit, als Jerusalem mit Bedrängnis war, da zerbrach Gott diese blitzartigen, diese schnellen Pfeile. Übrigens könnte man das auch als feurige Pfeile auslösen. Bevor sie überhaupt in die Stadt Jerusalem eintrafen. Und das kann sich natürlich nur auf eine ganz bestimmte Zeit beziehen. Und ich komme auch gleich darauf. Ich lasse euch noch ein bisschen zappeln. Es sei denn, ihr habt schon in den Studienbibeln geschnüffelt. Nun, Jahwe in diesem Text, er zerbrach sämtliches Kriegsgerät der Feinde. Wie das die Schlacht der 2000 übersetzt, letztlich zerbrach er den ganzen Krieg. Er beendete den gegen Judas Hauptstadt gerichteten Krieg, und zwar bevor er überhaupt begann. Ist das nicht interessant? Und das Eingreifen Gottes geschah offenbar auf eine einzigartige Art und Weise. Denn Asaf fährt fort, um den Machterweis Gottes in den Versen 5 bis 7 genauer zu beschreiben. Okay. Zunächst zeigt Asaf den Bekanntheitsgrad Jahwes. Er sagt, es ist bekannt, in Israel ist sein Name groß, denn Israel ist ein erwähltes Volk. In Juda ist er bekannt, speziell in Jerusalem. Dort ist der Ort seiner Offenbarung und der Ort, an dem man ihn anbetet. Und das ist der Ort, den Jahwe Gott, den Gott bewahrt hat, wo er Frieden geschaffen hat, wo er die Feinde hat nicht eindringen lassen. Nun, zweitens sehen wir seinen Machterweis in den Versen 5 bis 7. Und ich lese. Glanzvoll bist du mächtiger über den Bergen von Beute. Die Tapferen werden ausgeplündert. Sie sinken in ihren Schlaf. Und den Kriegsleuten versagen die Hände. Von deinem Schelten, o Gott, sinken Ross und Reiter in tiefen Schlaf. Nun, dazu gibt es auch andere Übersetzungen, die ich ansprechen werde im Laufe der Zeit. In Vers 6 zum Beispiel, aber auch hier in Vers 5. Was bedeutet das jetzt? Glanzvoll bist du. Du, hier wird er jetzt angesprochen, Jahwe Gott oder Gott wird angesprochen. Jahwe sehen wir erst im späteren Teil dieses Psalms. Du bist glanzvoll. Du bist strahlend, ist besser übersetzt, majestätisch von den Bergen der Beute. Das ist eine andere alternative Übersetzung. Du bist strahlend. Und das Wort ist wirklich majestätisch. Majestätisch spricht von der Erhabenheit seiner Person. Nicht so sehr, dass er würdevoll einherschreitet, sondern das Wort majestätisch weist an dieser Stelle darauf hin, dass er seine Größe erkennen lässt. Seht ihr, er war groß in Juda, er war bekannt in Juda, er war bekannt in Jerusalem. Warum? Weil seine Taten majestätisch waren. Du bist strahlend, majestätisch von den Bergen der Beute. An dieser Stelle ist es wirklich so wichtig, dass wir den Text, und dieser Text bietet viele Varianten ein, es ist nicht so einfach. Und ich habe viele Kommentare zur Hand genommen und der eine Kommentar sagte dies, der andere sagte eher dies und jenes. Und so habe ich versucht, die besten Übersetzungen herauszusuchen und selbst auch die Grammatik zu untersuchen. Asaf, er rühmt Gott jetzt. Er spricht ihn an. Du bist majestätisch. Du bist majestätisch. Er rühmt Gott jetzt und spricht ihn an, nämlich als den, der in seiner Herrlichkeit majestätisch von den Bergen der Beute strahlt oder andere sagen, mehr strahlt als die Berge der Beute. Und da sind sich auch einige Übersetzer nicht ganz klar, was sind diese Berge von Beute? Einige sagen, das könnte man auch übersetzen, das sind die Berge Jerusalems. Das sind die heiligen Berge Jerusalems. Andere sagen, das sind die Beuteberge, die Jahwe für sie ergattert hatte. Als er ausging, wie ein Löwe aus seiner Wohnung, wie ein Löwe seine Beute sucht und sich Beute anhäuft. Und so kommt er. Aber er ist herrlicher. Er scheint mehr als die ganze Beute, die sie ergattern. Er schnellte quasi aus seiner Höhle hervor, wenn ihr so wollt, den Bau eines Löwens. Aber nicht nur, um eine kriegerische Bedrohung zu beenden, sondern auch eine große Beute von den Feinden, dieser Aggressoren, zu ergattern. Nun, in dieser Handlung sollte Gott auch seine Größe, seine Macht erweisen. Und auf diese Weise wurde er auch bekannt und erkannt. Offenbar sorgte Gott bei einer Kriegsbedrohung für diese Stadt für einen einzigartigen Sieg. Und er geht als jemand hervor, der seine Größe, seine Macht zu erkennen gibt. Ja, sie unter Beweis stellt. Und dabei, wir bleiben noch in dem Text, und ich übersetze den Text, den nächsten Vers, Vers 6. Dabei wurden die hartgesottenen Feinde, hier steht tapferen, die hartgesottenen Feinde ausgeraubt, denn sie sanken in Schlaf. Könnt ihr euch das vorstellen? Da wirst du belagert und auf einmal schläft jemand. Nun, ich sage noch nicht, dass es das ist. Und dann, so dass keiner von den Kriegern mehr seine Hände gebrauchen konnte. Das heißt, dass die für Gefühle unempfänglichen Krieger der Feinde Judas, die tapferen Feinde, hier heißt es tapferen, die tapferen Feinde Jerusalems einfach ausgeplündert wurden und jegliche Verteidigung ihrerseits erfolglos blieb. Wie konnte das nur vor sich gehen? Das hört sich nach Magic an. Und die Antwort ist, sie konnten ausgeplündert werden, weil sie im Schlaf versanken. Das sagt der Text. Das ist hier offenbar eine Umschreibung für den physischen Tod dieser feindlichen Krieger. Sie starben. Sie starben, bevor der Krieg überhaupt erst stattfinden konnte. Dass letztlich keiner von den Kriegern seine Hände mehr gebrauchen konnte, um Krieg fortzusetzen oder überhaupt erst zu beginnen. Das Volk Gottes sollte die beschriebenen Ereignisse nicht so schnell vergessen. Nun, mit Sicherheit waren die Leser, den Sängern und den Zuhörern dieses Liedes zunächst damit beschäftigt, die näheren Umstände dieser Prophetie kennenzulernen. Und ihr wollt wissen, was ist damit bloß gemeint? Ich meine, Asaf schreibt dies im Übergang vom 11. zum 9. Jahrhundert vor Christus. David lebte etwa 1000 vor Christus, langte bis, glaube 975 vor Christus hinein. Er schreibt dort und dann hinterher wird Asaf, der Diener am Haus des Herrn, der Salomos Regentschaft. Und dann stirbt er. Und nichts von dem ist eingetroffen. Nichts ist passiert. Worauf wies es denn hin? Und sie alle waren wohl dabei zu erforschen, wie auch ich es tat und mich schwer tat, als ich diesen Psalm für die Auslegung vorbereitet habe. Auf welches Ereignis nimmt denn Asaf Bezug? Nun, er selbst konnte es nicht erlebt haben. Logisch, oder? Wenn er ein Prophet ist. Und es wird auch von den Propheten gesagt, dass sie weissagten von Dingen und dass sie danach forschten, was denn wohl diese Weissagung bedeutete, von der sie sagten, dass es kommen würde. Und so konnten auch die ursprünglichen Leser und selbst Asaf nur glauben, dass sie durch den Heiligen Geist geoffenbarte Weissagung eines Tages eintreffen würde, genauso wie es hier geschrieben steht. Nun, David festigte das Reich und er war in einem vereinten Reich Israel, sodass von Feinden kaum zu reden sein konnte, vor allen Dingen nicht in Jerusalem, außer denen, die aus den eigenen Reihen kamen. Aber davon wollen wir nicht reden. Wir schauen also, was könnte der Hintergrund sein? Nun, ich lasse ein bisschen davon bekannt werden, aber damit werden wir uns ein bisschen mehr beschäftigen, wenn wir uns nächstes Mal diesen Psalm betrachten. Hier geht es um die Bedrohung durch die Assyrer. Es geht um die Bedrohung durch den König Sanherib, der seine Knechte nach Jerusalem schickt, der auch selbst dort war zunächst, aber dann in den Kampf nach Lachis im Kampf war gegen die übrigen Städte in Juda. Und so schickte er auch den Rabschake, ihr habt diesen Namen mal gehört, und diesen Feldherrn, und ihr denkt, hä, wer ist das denn, Rabschake, sowas vergisst man nicht so schnell. Und sie verhöhnen und spotten den lebendigen Gott, während sie vor Jerusalem liegen, als eine große Armee, die Jerusalem umlagerte. Und die Zeiten hatten sich geändert. Juda war ein selbstständiges Reich. Das Nordreich, erinnert ihr euch, verging unter Tiglath-Pileser den Dritten in die Gefangenschaft nach Assyrien in 722. Und 7 Jahre später kommt ein Mann, der König wird in Juda. Und dieser Mann, der veranstaltet interessante Dinge, wunderbare Dinge. Er ist ein guter König. Es ist der König Hiskia. Und vom ersten Tag seiner Regentschaft an führt er Reformen ein. Und er stellt alles wieder her. Er stellt alles wieder her, den Tempeldienst und alles, was die Judäa, das Südreich, falsch gemacht hatte, korrigiert er. Ein 25-jähriger Mann, der 29 Jahre lang in Judäa regierte. Er und in seiner Zeit erfüllt diese Prophetie. Nun, Hiskia, ich gebe es euch im Überblick, Hiskia erlebt, wie die Assyrer zurückkommen. Sie waren schon vormals dort, sie hatten auch das Nordreich in die Gefangenschaft geführt, aber die waren noch nicht zufrieden. Die Assyrer waren die größte Weltmacht der damaligen Zeit. Sie beherrschten die Welt. Und jetzt kamen sie mit ihren Kriegern, harte, unfaire und hässliche, brutale Krieger. So sehr, dass Jona nicht so gerne dorthin ging, um dort zu prophezeien. Weil er wusste, Gott ist gnädig und er hasste die so sehr. Er hasste die Nineviten. Er hat gesagt, nein, die dürfen keinen Buße tun. Aber nun waren sie hier vor Jerusalem. Und wisst ihr was? Hiskia tat alles, was er konnte, um die Stadt zu festigen. Er baute die Mauern, er verstärkte die Mauern, er erhöhte die Mauern, er baute Wurfgeschosse auf, er verstopfte sogar die Wasserquelle, die außerhalb der Mauern lag, damit die Assyrer kein Wasser finden würden. Wir müssen ihnen das ja nicht so leicht machen. Aber das war nicht seine Hoffnung. Seine Hoffnung lag auf Jahwe. Und seht ihr, damit muss ich aufhören, er vertraute Jahwe so sehr, dass Jahwe Gott geehrt wurde und Jahwe einen Boten schickte, den Boten Jahwes, der Engel des Herrn. Und der Engel des Herrn geht vor die Stadt und tötet in einer Nacht 185.000 Krieger. Ihr Lieben, so dass nicht ein einziger Pfeil in diese Stadt abgeschossen wurde, nicht ein einziges Schwert erhoben wurde. Seht ihr, der Krieg fand gar nicht erst statt. Und der König Sanherib musste zurückziehen, gedemütigt in seine Heimat, wo er dann getötet wurde. Nun, das ist das, was Jahwe hier zeigen möchte. Ich bin ein Krieger. Ich bin mächtig. Das ist meine Macht. Ich bin stärker als die stärkste Weltmacht dieser Welt. Ich bin bekannt. Und ich bin bekannt meinem Volk. Oh Lieben, in der Anwendung dieser Dinge schauen wir zurück und sind ermutigt dadurch, dass wir diesem Gott dienen. Genau diesem Gott. Dem Gott Asafs, dem Gott Davids, dem Gott Hiskias. Diesem Gott dienen wir. Unser Gott ist so stark. Er hat sogar noch stärkere Kriege gewonnen als das. Und darauf gehen wir gleich auch noch beim Mahl des Herrn ein. Seht ihr, ihn sollen wir fürchten. Wir brauchen nicht Menschen fürchten. Wir müssen nicht Angst haben, dass irgendwo aus dem Osten der große Russe kommt und vielleicht mit ihm verbündet, vielleicht noch ein Chinese. Oder wer kann noch alles da mitkommen? Und ein Erdogan kann auch sich noch mit ihm verbünden, denn der ist nämlich ein Wackelkandidat. Wir müssen uns keine Gedanken machen. Ihr Lieben, unser Gott ist viel größer. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Unser Gott ist ein Kriegsherr. Er ist ein Kriegsmann. Und ein einziges Wort und die Feinde sind gefällt. Und das versucht Asaf hier deutlich zu machen, ohne die Erfüllung selbst zu sehen, prophezeit er diesen wunderbaren Psalm. Und dieser Psalm wurde von Hiskia gesungen. Das lesen wir und das zeige ich euch nächstes Mal. Hiskia ließ diese Psalm von David und Asaf singen. Und noch ein anderer Hinweis, wenn ihr zu der sogenannten LXX kommt, römisch 70, der Septuaginta, die griechische Übersetzung des Alten Testaments, dort steht in der Überschrift an die Assyrer, in Bezug auf die Assyrer. Das ist ein Hinweis in der Überschrift, da wo wir lesen von Asaf, und da steht noch dahinter eine Bemerkung in Hinsicht auf die Assyrer. Ich habe das extra nachgelesen in meiner Septuaginta. Auch der Psalm, der davor ist, der mit diesem Psalm sehr verbunden ist, auch von Asaf, ist der historische Anlass dieser Krieg bzw. diese Kriegsbedrohung. Es kam ja gar nicht zum Krieg. Kriege gab es in den übrigen Städten um Jerusalem herum, aber nicht in Jerusalem. Der Herr selbst hat sie bewahrt. Und so zeigt er, damit komme ich zum Ende, dass er ein Vergelter ist. Das sind die Verse 8 bis 10. Und wir sehen in Versen 11 bis 12 bis 13 die angemessene Verehrung und Reaktion Jahwe Gott gegenüber. Und das schauen wir uns dann beim nächsten Mal etwas genauer an. Lass uns jetzt zusammen beten und danken. Herr, wir danken dir, dass du dich zu erkennen gibst als den Mächtigen, als den Machthaber dieser Welt. Herr, du bist zu fürchten. Du allein bist zu fürchten. Was können Menschen uns antun? Herr, du allein bist derjenige, den wir anbeten wollen, den wir ehren wollen. Wir verehren nicht Menschen. Wir wollen dich anbeten. Unsere Anbetung, unsere Lieder, unser ganzes Leben sei dir geweiht. Herr, und das reden wir so leicht, aber wir wollen dir unsere Gelübde, unser Versprechen erfüllen. Wir wollen auch in der vor uns liegenden Woche tun, was dir wohlgefällig ist, weil wir dich fürchten. Herr, vergib uns, dass wir oftmals leichtfertig das Leben leben, ohne dich zu fürchten. Und uns versündigen. Herr, vergib uns unsere Schuld. Lehre uns, dich mehr zu fürchten und dich entsprechend deiner Würde und deiner Macht zu ehren. Um deines Namens willen. Amen.